Kleiderschrank.
Der True Crime Podcast, in dem sich alles um Mord und Mode dreht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord im Kleiderschrank am heutigen Mord und Mode Mittwoch. Ich bin Jördis.
Und ich bin Pia. Wir sitzen heute bei Jördis im Kleiderschrank und deswegen werde ich euch heute den Fall erzählen.
Genau, ich werde jetzt gleich was von den Modetrends erzählen aus dem Mordjahr, von dem Pia mir vorher berichtet hat. Und ja,
würde ich sagen, starten wir direkt in die Folge, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Heute haben wir gar nicht so viel, was wir vorher erzählen können.
Wir haben uns heute schon so viel gesehen.
Ja, stimmt, das kann natürlich sein, dass sonst, es daran liegt.
Genau, sonst sparen wir uns manchmal Sachen auf, um die dann im Podcast zu erzählen. Ja. Aber heute war Pearl unser Packdienst, unser Packservice.
Stimmt.
Maxi und ich haben ein neues Bett bekommen und Pearl hat das mit uns, ja, das hat das mit uns abgeholt.
Ich glaube, du kannst auch Pearl sagen, weil ich glaube, du sagst sonst auch immer Pearl.
Aber da musst du jetzt mal auflösen, woher der Name Pearl kommt.
Ja, also ich heiße ja eigentlich Jördis und ich weiß gar nicht mehr, in welcher Klasse das war, in der 8. Klasse oder so.
Irgendwann auf der Realschule.
Hat ein Freund von mir, also Hilla, falls du das hörst, fühle ich gegrüßt, angefangen, irgendwelchen Leuten mal Spitznamen zu geben, unter anderem halt auch mir. Und dann hat er eine Mischung aus Jördis und Perle gemacht.
Aber kann das nicht von Jörle, weil wir dich doch immer Jörle am Anfang genannt haben.
Ja, aber er hat gesagt, das wäre eine Mischung aus Jördis und Perle. Und deswegen ist da Perle rausgekommen.
Aber eigentlich ist das total süß.
Aber weißt du, was richtig witzig war? Mich hat letztens, also ich muss dazu erzählen, dass ich als Kind den Spitznamen Jürgen hatte, weil ich ja immer so, also ich wollte kurze Haare haben, als ich noch richtig klein war.
Du hast so schöne lange Haare.
Ja, weil als Kind wollte ich kurze Haare haben und eine Männerfrisur. Und dann war mein Spitzname ja Jürgen als Kind. Und jetzt wurde ich letztens von jemandem gefragt, ob ich eigentlich auch schon mal den Spitznamen Hans Jördis hatte.
Hans, nein, wegen Hans Jürgen. Ja. Oh nein, Hans Jördis. So, sag das nicht zu laut.
Ja, ehrlich, sonst werde ich morgen nur noch Hans Jürgen genannt.
Ach, ich finde Hans Jördis.
Aber es war auf jeden Fall geil. Ziemlich witzig.
Ja. Und da wir heute so einen Mini-Umzug hinter uns haben, trinken wir heute Bier.
Du hast übrigens vergessen zu sagen, dass es nicht nur das Bett war, sondern auch einfach noch ein riesengroßer Kleiderschrank.
Oh, ja. 2,40 Meter hoch. Wir haben ihn noch nicht aufgestellt. Ich hoffe, er passt. Aber ich bin guter Dinge.
Ach klar.
Ja, werden wir schon hinkriegen.
Ja, definitiv.
Ja. Super, dann bin ich jetzt gespannt, was du für Modetrends mitgebracht hast. Aber ich muss vorher noch einen Schluck trinken.
Ja, ich bin dabei. Komm, wir stoßen nochmal an.
Prost!
Ich muss ja sagen, das ist ehrlich gesagt schon mein zweites Bier, weil ich gerade ein Duschbier gebraucht habe nach dem Umzug.
Das ist richtig geil. Ich habe das bei Jördis das erste Mal gesehen, eine Halterung, die man in die Dusche hängt, wo du dann ein Bier reinstellen kannst.
Ja, so ist es.
Das habe ich Maxi dann auch erstmal zum letzten Jahrestag geschenkt und er hat das auch richtig gefeiert.
Ich finde das gut, weil das ist halt einfach so entspannend, weißt du? Dann gehst du duschen in Ruhe, machst dich fertig und dann einfach so ein Bierchen dabei. Ich finde das gut. So, aber jetzt, bevor wir komplett abschweifen,
legen wir los.
Also, Pia hat mir ja schon erzählt, dass der Mord im Jahr 2010 stattgefunden hat und dann habe ich mich mal so ein bisschen schlauer gemacht, was denn da so Mode war. Und ich muss sagen, ich gehe auch so ein bisschen jetzt noch auf andere Dinge ein. Aber weißt du, was das Erste war, was mir angezeigt wurde, was 2010 super modern war? Und ich weiß, dass du das auch hattest.
Ich muss gerade überlegen, wie alt wir da waren.
Da waren wir in der 10. Klasse. Ich gebe dir einen Tipp. Es ist kein Kleidungsstück.
Diese pinken Haarsträhnen.
Ja, da kommen wir gleich auch noch zu.
Oh
aber Gott. Es ist kein Kleidungsstück. Sondern es ist ein Schmuckstück und ich weiß, dass du das
die ständig... Die Pandora-Armbänder.
Ja, du hast die ständig verloren.
Soll ich jetzt... Jetzt muss ich was erzählen. Vorgestern schrieb mir eine Kollegin, Pia, hast du was verloren? Vermisst du ein Armband? Ich so, nö, ich vermisse kein Armband. Ja, sie haben ein Pandora-Armband gefunden.
Nein.
Da hatte ich das im Büro. Ich habe das ja, weil es ist Silber und ich habe ja jetzt fast nur noch Goldschmuck. Ich hatte das einmal an... Ich weiß gar nicht, was ich anhatte, aber dann dachte ich auch, Silber passt besser und da habe ich es auch wieder verloren.
Na, boah, ohne Scheiß, es gibt einfach keinen Menschen auf dieser Welt, der so oft seinen Pandora-Armband verloren und wiedergefunden hat wie du. Ich weiß nicht, wie häufig.
Aber da gibt es doch diese Sicherung
eigentlich. Ja, ich habe auch so ein Ding.
Ich muss so ein Ding mal haben. Ich tue es zwar nicht mehr so oft um, aber ich weiß noch, da waren wir mal im Theater und da habe ich ja die ganze Zeit gesagt, es ist im Theater habe ich es verloren. Und dann irgendwann, als ich dann umgezogen bin, haben wir meinen Kleiderschrank damals ausgeräumt. Da war es hinter so einer Kommode.
Nein.
Also ja.
Als ich das gelesen habe, da musste ich auch sofort an dich denken. Und ich habe jetzt letztens, ich habe so einen kleinen Schmuckständer und der ist mir irgendwie umgefallen. Und da habe ich mein Pandora-Armband dann auch mal wieder gefunden, weil das hing irgendwann ganz hinten. Das ist schwer.
Mhm.
Das ist richtig krass, aber da sind ja auch so, also das ist ja auch ein ganz schöner Wert, den das Ding hat.
Wenn du dir überlegst, da immer die ganzen Anhänger, ja. Ja, da muss ich auch immer dran denken, ich hatte ja von Flodder, meinem alten Pferd, hatte ich ja auch dieses Pferdehaararmband, da war auch so ein Pandora-Charme dran. Ah. Aber das habe ich auch verbummelt. Ich hoffe, mein Papa hört das jetzt gerade nicht, weil ich das von ihm bekommen habe.
Ja.
Aber ich habe mal geguckt, weil bei Etsy gibt es auch so Bastelsets dafür,
ja.
aber auch mit Gold. Und ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob ich vielleicht mal sonst irgendwie sowas wünsche oder das nochmal mache, weil ich das eigentlich schön finde, eine schöne Erinnerung. Ja, und das Pandora-Amt, ich werde es dann nächste Woche mal abholen, aber was auch wirklich, mir ist es nicht aufgefallen. Und da dachte ich mir wieder, wir haben so viele Sachen und
das stimmt.
zeigt mal einfach, dass man wieder,
viel zu viel
also dass man eigentlich hat, viel zu viel hat, ja.
Ja.
Aber oh nein, ja.
Aber das war auf jeden Fall das Erste, wo ich gedacht habe, okay, das muss ich erzählen.
Auch und es hat sich nichts geändert, ich verliere es immer noch.
Das finde ich
aber ich spiele so gerne dran rum, ich weiß auch nicht.
Ja, ja gut, das kann ich natürlich verstehen. Das lädt natürlich auch dazu ein, dass man damit rumspielt. Ne? Vor allen Dingen, wenn du dann nicht nur, also ich hatte voll viele, also 2 oder 3 von diesen runterhängenden Charms. Weißt du, nicht nur die so da dran sind, sondern mit so einem Eiffelturm und so einem kleinen Kreuz und so, da hatte ich irgendwie voll viel und da habe ich auch ständig mit rumgespielt.
Du hattest aber so ein... Diese bunten Charms hat so rosa-rot, oder?
Ja, 1.
1, genau.
Hauptsache, das weißt das weiß du noch?
Ja, das weiß ich noch. Weil ich hatte nämlich so ein...
Ich hole jetzt mein
Pandora. Ja, hol's mal.
Wie witzig, dass du das einfach noch weißt. Ich kann nicht mehr.
Hier, da ist es.
Ja, klar.
Ja, ich brauche auch so eine Sicherung.
Ja, genau.
Oh nein. Geil. Ich werde euch jetzt mal so ein bisschen erzählen, was da dran ist. Also ein Engel, ein Herz... Dann dieses Charme in rosa-rot. Ah, da sieht man schon richtig.
Das ist richtig used, ne?
Ja. Eine Schildkröte, ein Frosch. Meins sieht noch besser aus, aber ich glaube, weil ich das oft verloren habe und nie oft um hatte. Ja.
Ich muss das mal sauber machen.
Wecker. Ja, dann was Unbeschreibliches, mehrere. Ein L. Ein Kreuz und natürlich der Eiffelturm. Ah nein, geil. Ja. Aber schön. Aber irgendwie finde ich... Da verbindet man schöne Erinnerungen.
Ich weiß auch von fast allen noch, von wem das ist.
Ach, stimmt, das hat man auch ganz oft geschenkt bekommen.
Ich habe voll viel davon geschenkt bekommen. Auch wenn ich nicht weiß, warum ein Frosch und eine Schildkröte und ein Wecker, aber gut.
Ja, ist doch eigentlich geil.
Ja.
Ach, schön.
Ja.
Das ist voll, was war denn noch so modern?
Ach so, ja, jetzt sind wir vom Thema
abgeschweift. Ja.
Also ein Klassiker, wobei ich nicht weiß, also ich hatte den nicht und ich glaube auch nicht, dass du den hattest. Und zwar der Jersey-Rock von H&M für 4,95. Ich zeige dir hier mal ein Foto. Kannst du direkt mal gucken. Mhm. Kannst du dich an den noch erinnern? Den hatten doch alle. Und dann immer so längere T-Shirts darüber. Dann ein Gürtel.
Ja, oh nein. Oder die hatten noch manchmal nur diese langen Tops
ja,
an.
Ja, genau. Und dann dieser Rock. Und das war auf jeden Fall so ein Ding, was irgendwie alle Leute hatten. Und also die ganzen Mädels. Aber ich muss sagen, also wir hatten den nicht, oder? Also wenn du den nicht hattest, hatte ich den auch nicht.
Ich glaube, ich hatte, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
Nee, ich nämlich auch nicht. Und zwar hattest du ja gerade noch einen Trend angesprochen. Und zwar diese Highlight-Strähne im Haar.
Schrecklich. Also, du hast damit angefangen mit so einer pinken Strähne.
Pinke Strähne, einmal rechts und einmal links.
Weißt du, was mir noch einfällt? Die Benchjacken. War das nicht auch zu der Zeit irgendwann?
Ja.
Diese mit dem...
Genau, mit dem Kragen.
Oh, ich habe die so geliebt.
Ich auch, aber ich musste meine Mutter so beknien, dass die mir die kauft, weil die waren ja übertrieben teuer damals. Und das weiß ich noch ganz genau, dass ich ihr da voll den Stress gemacht hatte, weil ich unbedingt auch so eine Jacke haben wollte.
Aber ich habe sogar meine eine noch.
Das ist so klar, dass du das noch hast.
Ja, weil ich habe die dann irgendwann immer zum Reiten angezogen, weil die sind halt einfach die waren aus so einem Fließstoff, die sich jetzt nicht mehr erinnern können. Mhm. Und hatten dann, ja, wie so einen Kragen, aber das war mit Klett, so ein richtig dicker Kragen. Dann stand da so Fett Bench drauf und ich hatte ja so einen Cremeton mit einer rosanen Schrift.
Yo, ich kann mich sogar noch daran erinnern. Und was
du hattest eine graue, ne?
Nee, ich hatte eine graue Regenjacke und ich hatte eine schwarze Fließjacke.
Auch mit schwarzer Schrift?
Mhm.
Ich hatte mich noch eine mit hellblau. Die habe ich nicht mehr, aber die beige habe ich noch.
Und was die doch auch hatten, die hatten doch auch diese Löcher in den Ärmel, dass man den da Daumen da durchsteckt.
Genau, da waren die Hände auch noch warm.
Ja, ja, genau.
Jetzt sind wir aber von den Strähnen abgekommen.
Genau. Hattest du auch eine?
Ich weiß es nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, dass du die hattest.
Es gibt noch Fotos davon.
Oh, sag das nicht zu laut.
Das habe ich damals bei Unisex machen lassen. Das war ja damals so ein krasser Friseur in Hagen und so ein, auch dieser anzügliche, also das heißt, anzüglich ist es ja eigentlich nicht, aber...
Ja, aber damals war das halt, schon so Unisex, das war schon sehr verboten.
Ja, war krass. Und dann hatte ich rechts und links eine pinke Strähne. Und Leute, ich muss euch sagen, das ist schrecklich.
Ja, aber du warst ein richtiger Trendsetter.
Ja, das war...
Das war richtig cool
das
damals.
Das hatte man dann halt.
Oh nein.
Naja, Gott sei Dank muss ich das jetzt nicht mehr machen, jetzt habe ich zwei blonde Strähnchen. Naja.
Ja.
Dann ein weiterer Trend waren gemusterte Leggings.
Oh
und ich weiß noch ganz genau, dass ich auch so eine Leggings hatte, die war schwarz, so ein Türkis und blau. Und ich weiß noch, dass ich diese Leggings einfach mega geliebt habe. Also ich habe die jetzt nicht in der Öffentlichkeit angezogen, sondern immer nur zu Hause.
Mhm.
Aber ich habe die zum Beispiel auch angezogen, wenn ich in Urlaub gefahren bin. Und da gibt es tatsächlich noch ein Foto. Das werde ich auch niemals vergessen. Da sitze ich hinten im Auto, da bin ich mit meinem damaligen Freund und meiner Schwester und meinem Schwager in Urlaub gefahren. Und dann hatte ich so einen weinroten Pulli an und dann diese Leggings dazu. Und ich sah aus wie ein buntes Huhn.
Geil. Nee, so eine bunte Leggings habe ich, glaube ich, gar nicht gehabt. Kann ich mich nicht dran erinnern.
Ja, doch, ich hatte eine. Aber wie gesagt, die habe ich halt auch nur irgendwie angezogen, wenn es irgendwie gemütlich gewesen ist.
Eigentlich müssen wir mal... Vielleicht, wenn es im Podcast ein Jahr gibt, mal so Fotos raushauen, wo wir dann mal so Sachen nachstellen oder so mal so, also so Jahre oder so Bad Taste oder irgendwie sowas, so die schlimmsten Modesünden oder.
Können wir gerne machen.
Das fände ich richtig lustig.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Leggings gibt es nicht mehr. Die habe ich, glaube ich, nicht mehr. Aber ja.
Schade, oder dass wir so Jahre nachstellen und dann die Leute raten müssen. Oder dass ihr dann raten müsst, welches Jahr das war.
Ja, können wir gerne machen.
Ebenfalls Mode, Trendsetter, als Fashionista, müsst ihr das natürlich wissen.
Das stimmt. Dann, wo wir gerade schon mal bei den Haaren waren, war auf jeden Fall noch der seitliche Pony ein absoluter Trend. Also diesmal ausnahmsweise nicht der Vollpony, sondern diesen zur Seite. Und ich wollte gerade noch erzählen, als ich diese pinken Strähnen hatte, hatte ich nämlich auch genau diesen Pony. Also da hatte ich einen absoluten Seitenscheitel.
Du hattest den lange, ne?
Diesen Pony. Ich hatte ihn richtig lange. Ich weiß noch, dass ich damals von Leuten darauf angesprochen wurde, bei welchem Friseur ich war.
Du wurdest aber auch mal angesprochen, was du für Make-up benutzt. Das weiß ich noch aus der höheren Klasse. Und da hast du nämlich noch erzählt, da warst du nämlich mit deiner Schwester und deiner Mama das aussuchen.
Das weiß ich.
Ja.
Ich habe Make-up benutzt in der Schule.
Ja, das war so diese Phase, wo wir nie ungeschminkt rausgegangen sind.
Ach,
ja. Aber jetzt noch einmal was zu den Frisuren. Da muss ich immer daran denken, dass wir früher mal gesagt haben, einen Mittelscheitel trägt man nicht, weil das ist der Popo-Scheitel. Kannst du dich noch erinnern?
Nee, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja,
aber du hast diesen Pony echt lange.
Ja, das kann man wohl sagen. Das ist auch auf manchen Fotos. Ich habe tatsächlich auch noch Fotos.
Das glaube ich.
Das war nicht schön. Also das war schrecklich. Das kann ich dir jetzt auch sagen.
Nein.
Ja, doch. Also, ich weiß noch, dass ich irgendwie, das ist total bescheuert, aber ich habe jetzt wieder meine Grundschulfrisur. Weil als ich in der Grundschule war, hatte ich auch immer Mittelscheitel und einfach die Haare ganz lange runter. Und das habe ich jetzt wieder, dann habe ich mir irgendwann mal die Haare kurz geschnitten, so Schulterlänge, weißt du noch, so richtig fransig und gestuft.
Ja.
Gott, da gibt es, glaube ich, auch noch irgendwo Fotos von. Und dann habe ich mir die irgendwann wieder lang wachsen lassen. Das hat natürlich gedauert, aber jetzt habe ich original wieder die Frisur, die ich in der Grundschule hatte. Nur da hatte ich halt immer so einen Zopf hier hinten, den habe ich ja jetzt auch wieder häufiger.
Geil.
Und also ich habe jetzt mit 28 wieder dieselbe Frisur wie in der Grundschule. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber
da kann ich dazu sagen, alles kommt wieder.
Ja.
Nee, ich habe jetzt echt überlegt, ob ich mir vielleicht wieder einen Pony schneide oder irgendwie so ein bisschen.
Ja, finde ich diese Curtain Bangs, die sind doch cool. Oder willst du einen Vollpony machen?
Curtain Bangs sind hier. Ja, komm, bitte, und dann kämpfst du noch nach.
Ich habe eine Bastelschere.
Ja, weiß ich nicht, weil ich bin jetzt wieder zu meiner Naturhaarfarbe zurück. Also weg von dem Blond. Und im Moment mich langweilen meine Haare. Weil ich weiß, dieses komplett langwachsen, das bin ich einfach nicht. Das dauert mir auch alles viel zu lange. Ich will wieder so einen Longbob, aber irgendwie ein bisschen frecher wieder.
Ja.
Curtain Bangs sind hier dann...
Ja, diese zur Seite, das hatte ich doch. Ich hatte die doch teilweise auch mal, da waren die doch auch bis über der
Stimmt,
die
und dann so eher
und dann aber
zur
halt
Seite.
So, genau. Und bei mir ist das, ich habe ja so ein bisschen... Hast du ja auch. Du hast ja nicht ganz glatte Haare, die einfach so runterhängen, sondern du hast ja auch ein bisschen,
oh, das sieht
ja
immer
nicht
aus.
Locker drin, aber schon ein bisschen Bewegung. Und dann kannst du die halt so nach außen machen. Also ich bin jetzt gerade dabei, wieder meinen Pony wachsen zu lassen. Der ist auch schon wieder relativ lang.
Oh, ja.
Aber also wenn ich irgendwas an meinen Haaren verändere, dann tatsächlich auch immer nur den Pony, weil damit kannst du halt den größten Erfolg erreichen mit wenig Aufwand.
Mhm. Also, und das sieht immer aus. Wenn man geduscht, also geduscht hat,
das ist Horror,
dann die Haare föhnt oder trocknen, die stehen immer zu Berg, ich sehe aus wie ein Wischmopp.
Ja, ich sehe immer aus wie Hagrid, aber wenn ich dann noch diesen Pony habe und der ist dann auch so voluminös, da denkst du dir halt auch nur so, ah ja. Jetzt noch ein Trend, und zwar waren das die Fukuhila-Kleider, also vorne kurz und hinten lang.
Oh nein, und dass man schön das Bein noch
ja,
sieht.
Ja, und ich kann mich auch total daran erinnern, wir haben ja 2010 Abschluss gehabt von der Realschule und dass richtig viele Leute so ein Kleid anhatten. Wir nicht, wir hatten kurze Kleider an.
Da weiß ich.
Von Lipsy London.
Ja, die waren geil.
Ja.
Hast du deins noch?
Ja, klar.
Ich hab meins auch noch.
Ich passe sogar noch rein. Ich kann nur kein BH mehr drunter tragen, aber ich krieg's noch zu.
Geil, ja, ich habe das auch noch. Ich weiß nämlich noch, dass mir jemand da ein Loch reingebrannt hat mit einer Kippe,
ja,
dann muss es leider gekürzt werden.
Ich weiß nicht, wer das war.
Aber wir hatten die schönsten Kleider. Und dann hatten wir doch die von Sex in the City, diese
Heilschuhe. Die Schuhe, ja. Die habe ich immer noch. Ich habe ja letztens meine 4 Schuhregale oder Schuhschränke aufgeräumt und da habe ich die gefunden. Aber das ist so, ich kann die nicht wegtun. Auch wenn die natürlich schon komplett ausgelatscht sind und auch nicht mal schön sind. Aber die tue ich nicht weg, weil da hängen so viele Erinnerungen drin.
Ich weiß nicht, ob ich meine
hinterher beim Feiern angezogen und so.
Geil. Also die Kleider werdet ihr noch sehen.
Ja. Naja, das war es jetzt auf jeden Fall erstmal mit den Modetrends. Und jetzt bin ich total gespannt, was du mir für einen Fall erzählen wirst.
Aber ich will noch mal ein bisschen anders einsteigen. Denn das ist ja der erste Fall, den ich jetzt in diesem Jahr erzähle.
Ja.
Und wir haben ja letztes Jahr schon über Vorsätze und Sport und sowas gesprochen. Und dann dachte ich mir, widme ich doch die Folge mal dem Thema Sport ist Mord.
Oh, das ist genau mein Thema.
Extra für dich. Und da wollte ich einfach mal ein paar Beispiele nennen, wo dieses Sprichwort wirklich zutrifft. Und zwar ist es, tut mir leid, also schon mal verzeihen, wenn ich die Namen irgendwie falsch ausspreche. Das ist einmal Tonja Harding. Das war eine Eiskunstläuferin und sie organisierte einen Anschlag auf ihre schärfste Konkurrentin und hat dabei natürlich dann auch nachher ihre Karriere komplett zerstört. Dann noch
also ganz kurz, sie wollte die umbringen oder was?
Nee, die hat einen Anschlag auf die verübt.
Ach so.
Ich glaube, die hat überlebt. Ich habe doch sowas gelesen. Aber die war total schwer verletzt. Und dann natürlich wurde die auch disqualifiziert.
Ja, klar.
Dann Tom Simpson. Das war ein total berühmter Radsportler. Und der war so zerfressen von seinem Ehrgeiz, dass er bei der Tour de France tot vom Rad fiel.
Ach du meine Herren.
Dann Bubi Scholz. Er war erst der Traumboxer und Liebling der Massen, also der ganzen Fans, bis er dann eine Frau erschoss. Seine Frau war es übrigens.
Ach so, ja. Das ist, also da ist schon wieder eine Berufsgruppe oder sind einige Berufsgruppen drauf von Männern, die ich nicht daten würde.
Dann Matti Nykänen. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Ja, der hat dann irgendwann eine Abwärtskarriere gestartet. Erst war er Skiflieger, hat ganz, ganz viele Rekorde gebrochen. Dann Gewalttäter, dann Strafgefangener und dann Trinker. Und dann zum Schluss Monika Seles. Ein Zuschauer stach der Tennisspielerin in den Rücken. Und davon hat sie sich nie erholt und ihre Karriere auch nicht.
Ja, deswegen mache ich keinen Sport. Ich kann weder Opfer werden noch Täter. Sagen wir mal so.
Weißt du denn, was die gefährlichste Sportart der Welt ist?
Zählt sowas wie Bungee-Jumping und sowas? Fallschirmspringen vielleicht? Nee. Ich weiß es nicht.
Ich habe als erstes dann gedacht an dieses Free-Climbing ungesichert, wo die halt klettern, aber nicht gesichert sind. Aber die gefährlichste Sportart ist High-Lying. Eine Slackline sagt dir ja was.
Ja, ja, klar.
Und die wird ja, das machen ja meistens Menschen im Park.
Ja.
Und Highlying ist, wenn die das dann zwischen Wolkenkratzern oder Schluchten oder sowas aufhängen und dann ohne Sicherung darüber laufen.
Ganz ehrlich, wie kann man so, also es tut mir leid, ne? Aber gut, ich bin jetzt auch wirklich ein schlechtes Beispiel. Erstens, weil ich keine Sportlerin bin und zweitens, weil ich auch absolute Höhenangst habe.
Ja, okay.
Boah, aber wie kann man nur? Da muss ja nur eine Windböe kommen und dann bist du weg vom Fenster, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, gut. Ja. Das ist wieder was auf meiner To-Do-List, was ich niemals machen werde.
Ich auch auf gar keinen Fall. Also ich mag Sport und ich mag auch Sportarten auszuprobieren, aber das auf gar keinen Fall. Ich habe mir dann noch angeguckt, also eine Studie angeguckt, wo es darum geht, um die gefährlichsten Sportarten oder wo die meisten Verletzungen bei passieren. Und 20% der Unfälle beim Sport passieren beim Fußball, beim Skifahren und beim Fahrradfahren.
Ja gut, du musst natürlich sagen, das macht natürlich auch die breite Masse, ne? Also ich sag mal so Highline, diese Sachen, das machen ja jetzt nicht viele Menschen, oder zumindest nicht so viele wie Fußball und Tennis. Tennis? Und
Skifahren.
Skifahren, Entschuldigung. Ja. Und dann ist natürlich auch klar, dass sich dann damit halt auch mehr Menschen verletzen, ne?
Ja, aber Fahrrad, das fand ich auch.
Ja, klar, krass. Wenn du irgendwie angefahren wirst,
ja, stimmt, oder stürzt, ja.
Oder von wie vielen Geschichten haben wir schon gehört, wo irgendjemand im Wald rumgefahren ist, dann über eine Wurzel gefahren ist und gestorben ist. Also das ist ja.
Das stimmt.
Apropos, by the way, meine Mutter hat mich vorhin angerufen und hat mir erzählt, dass sie vorhin ein bisschen spazieren war oder wandern war. Und dann hatte sie ihre Brille nicht auf und dann ist sie einfach über eine Wurzel gefallen und ist krass im Matsch gelandet. Die hat sich Gott sei Dank nicht wehgetan. Okay, aber sie meinte, sie wäre so, wie sie ist, quasi unter die Dusche gegangen, weil sie so dreckig war und so matschig. Naja, ich habe ihr dann auch gesagt, sie sollte vielleicht mal ihre Brille aufsetzen. Aber
das wäre vielleicht dann gar nicht schlecht, ja. Ja, und ich habe mir auch eine der Sportarten ausgesucht, wo es die meisten Verletzungen gibt, nämlich den Fußball.
Okay.
Und habe euch heute den Fall des Elfmeterkillers mitgebracht. Und da würde ich jetzt einfach mal mit anfangen. Ja. Wir reisen nämlich heute nach Brasilien. Brasilien ist ein großes Land in Südamerika, das sich vom Amazonasbecken im Norden bis zu den Weinbergen und den mächtigen Wasserfällen im Süden erstreckt. Das Wahrzeichen in Rio de Janeiro ist die 38 Meter große Christusstatue auf dem Berg Corcovado. Die Metropole ist berühmt für die wunderschönen Strände der Copacabana, natürlich für den Karneval, da würde ich so gerne mal hin, das sehen, als Karnevalsfan, der mit Festwagen, schillernden Kostümen sowie Samba-Musik und Samba-Tänzerin gefeiert wird. Aber nicht nur der Karneval, die ausgelassenen Partys und wunderschönen Strände prägen das Land. Dass Frauen ermordet werden, gehört in Brasilien schon fast zum Alltag. Alle paar Stunden wird dort eine Frau von einem Mann getötet. Meistens ist der Mörder der Partner, Ehemann oder Geliebter des Opfers. Eine Statistik der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik zeigt, dass das Land im Dezember 2019 1206 Femizide zu verzeichnen hatte.
Das ist krass. Das ist
schon heftig, ja. Aber ebenso alltäglich in Brasilien? Fußball. Fußballer, die wie Götter verehrt werden. Immer wieder taucht dort ein Stern am Fußballhimmel auf, der ein wenig heller als die anderen strahlt. Ronaldo, Ronaldinho, viele Namen, die sogar wir kennen.
Das stimmt.
Die Sonnenkönige Brasiliens. Sie können sich alles erlauben. Fast alles. Ich nehme euch heute mit auf die Reise eines aufstrebenden Fußballkönigs und der Fall vom Thron des Bruno Fernandes das Doris de Sousa. Im weiteren Verlauf werde ich ihn Bruno nennen. Und ihr kennt ja schon unsere Spanischkünste.
Und Französisch und Englisch.
Genau. Bitte nimm, es werden noch mehrere Namen kommen, nimmt's mir bitte nicht böse. Bruno stammt wie viele brasilianische Fußballer aus ärmlichen Verhältnissen. Seine Mama möchte ihn nicht haben und so wächst er bei seinen Großeltern auf. Und am Wochenende spielt Bruno mit seinen Kumpels auf dem Bolzplatz. Es ist alles, was Bruno hat und ihn erfüllt. Und das wird auch so zu seiner zweiten Familie. Er ist der Star auf dem Bolzplatz, der Star im Tor. Dort spielt er, bis ihm ein Scout entdeckt und ihn zu Atlético Mineiro holt. 4 Jahre später wechselt er zu einer anderen Mannschaft, soll dort aber nur auf der Ersatzbank sitzen, also der Ersatztorwart sein. Aber seine große Leidenschaft und sein großer Traum ist ja zu spielen. Und daher lässt er sich lieber an Flamengo ausleihen. Denn da kann er das tun, was er am besten kann, das Tor hüten. Und es dauert nicht lang, bis Bruno ein Superstar wird. Er verhilft 2007 Flamengo zur Staatsmeisterschaft von Rio de Janeiro. Er bekommt ein Angebot von AC Mailand, aber lehnt ab. Er liebt Rio und Rio liebt ihn. Bruno hat das Leben, von dem viele träumen. Er ist gut aussehend, groß, gewachsen, umworben und wird gefeiert wie ein Superstar. Er heiratet eine Zahnärztin und bekommt mit ihr 2 Kinder. Doch das häusliche Leben reicht dem Torhüter nicht. Er ist jung, er hat Geld und er möchte mehr. Die Ehe existiert bald nur noch auf dem Papier.
Aber mal ungewöhnlich, dass seine Frau oder seine Freundin kein Model ist, sondern eine Zahnärztin.
Mhm, dachte ich mir auch erst. Oh, was ist denn da los? Bruno schmeißt Partys auf seinem Anwesen, trinkt, hat teilweise 4 Geliebte gleichzeitig. Immer wieder berichtet die brasilianische Boulevardpresse über ihn und seine Eskapaden. Alkohol, Schlägereien und Frauen machen Schlagzeilen. In jedem anderen Land würde man Profis mit einem derartigen Lebenswandel hochkant aus der Mannschaft werfen. In Brasilien nicht. Mhm. Er ist beliebt, wird geliebt und ist ein guter Spieler. Deshalb wird ihm alles verziehen. Aber was passiert mit einem Supersportler, der keine Grenzen kennt und dessen Handeln nie Konsequenzen hat? 2009 erreicht Bruno den Höhepunkt seiner Karriere. Dort holt er als Kapitän mit Flamengo den brasilianischen Meisterschaftstitel. Er wird als Elfmeterkiller bekannt. Sein Traum ist es, 2014 bei der Heim-WM in Brasilien, bei der wir Weltmeister geworden sind, im Tor zu stehen. Und dieser Traum scheint zum Greifen nah. Also das ist alles nach dem, was er strebt. Mhm. Er will unbedingt das Tor hüten bei dieser Weltmeisterschaft. Mhm. Doch dann kommt alles anders. Er lernt Elisa Samudio kennen. Im Mai 2009 begegnen die beiden sich auf einer Party eines Flamengo-Kollegen und diese endet in einer Orgie.
Ja, okay. Ganz normale Party halt, ne?
Hallo, wir wollen jetzt hier nicht, dass unsere Zuhörer denken, dass, was wir für Partys schmeißen oder auf was für Partys wir gehen. Bruno und Elisa haben Sex. Doch das Kondom platzt. Für Elisa scheint es im ersten Moment ein Glücksfall zu sein, für Bruno ein Albtraum. Doch wer ist Elisa? Sie ist genauso alt wie Bruno. Auch sie hat einen großen Traum, den sie möchte gerne als Fotomodel durchstarten. Deshalb geht sie als Teenagerin nach Sao Paulo. Sie ist hübsch und hat lange dunkelbraune Haare. Doch der Erfolg als Topmodel bleibt aus. Stattdessen spielt sie in einigen Erotikfilmen mit und schafft es so auf die Partys elitärer Kreise, zu denen auch Fußballprofis gehören. In Brasilien gibt es einen Fachausdruck für die Frauen, die ja deren größtes Ziel im Leben ist, sich einen Fußballer zu angeln. Und sie heißen Maria Chutera. Ich hoffe, das sage ich jetzt richtig. Und auch Elisa scheint eine von ihnen zu sein. Elisa wird tatsächlich schwanger. Doch Bruno konnte sich mit dem Gedanken nicht anfreunden, Vater zu werden. In einem Videointerview mit der brasilianischen Zeitung Extra berichtet Elisa, dass Bruno versuchte, sie mehrmals zur Abtreibung zu zwingen. Er drohte, sie umzubringen, hat sie entführt und sie dann gezwungen, eine Abtreibungstablette zu nehmen. Doch das hat nicht funktioniert. Sie konnte sich dann auch aus seinen Zwängen retten, indem sie ihm versprochen hat, die Schwangerschaft abzubrechen.
Hat sie ihn denn dafür angezeigt?
Nein.
Okay.
Doch Elisa bleibt stur und hält ihr Wort nicht. Sie taucht unter und bringt ihren gemeinsamen Sohn zur Welt. Der kleine Junge ist wohlauf und sie gibt ihm den Namen Bruxinho, kleiner Bruno. Obwohl ich den Namen echt knuffig finde, Bruxinho. Ja. Sie reicht gegen Bruno eine Klage auf Unterhaltszahlung ein und diese hat Erfolg. Der Fußballstar wird zu einer monatlichen Zahlung von 1000 Euro und zur Mietzahlung verpflichtet.
Das ist ja gar nichts.
Und das reicht der jungen Mutter auch nicht aus. Sie möchte mehr Geld. Immer wieder versucht sie, ihn zu erpressen und macht ihm eine Szene. Sie droht ihm, die Geschichte in der Presse auszuschlachten und so mehr Geld rauszuschlagen.
Also in Deutschland ist das, glaube ich, so, dass sich der Unterhalt an dem
Einkommen
richtet. An dem, ne? Einkommen richtet.
Für Bruno, verheiratet und Idol seines Vereins, wird das Model zunehmend zur Gefahr und zum Image-Schaden. Weil er hat ja schon viele Schlagzeilen gemacht durch Exzesse mit Frauen, mit Alkohol, mit Partys und jetzt auch noch das. Im März verharmlost er vor laufender Kamera häusliche Gewalt. Wer von euch, die verheiratet sind, hat sich noch nie mit seiner Frau gestritten oder seine Frau geschlagen? Männer und Frauen streiten, das geben niemanden etwas an. Da schimmert es mal wieder durch, der Masochismus. Die Überzeugung, dass Frauen, wenn sie den Männern auf die Nerven gehen, in ihre Schranken gewiesen werden müssen, scheint in Brasilien gang und gäbe zu sein.
Ja.
Am 7. Juni 2010 lockt Bruno Elisa unter dem Vorwand einer Einigung auf sein Anwesen. Auf seinem Anwesen warten seine Komplizen, darunter der Ex-Polizist und Auftragsmörder Marco Santos, genannt Bolo, und seine besten Freunde. Als Elisa das Anwesen betritt, ist das Schicksal besiegelt. Sie wird von den Männern mehrere Tage festgehalten und ihr wird das Baby weggenommen. Danach schlagen und foltern sie Elisa. Ihre Hände werden ihr auf dem Rücken zusammengebunden. Sie sagt zu dem Ex-Polizisten: "Ich halte es nicht mehr aus, geschlagen zu werden." Und er antwortet daraus: "Wir schlagen dich nicht mehr. Du wirst als nächstes sterben." Anschließend legt er seine Hände um ihren Hals und drückt zu.
Oh Gott.
So lange, bis sie nicht mehr atmet. Dann zerhackt er die Leiche der jungen Frau und verfüttert die Einzelteile an seine Rottweiler.
Ach du Scheiße.
Den kleinen Bruchinho bringen sie zu Bekannten der Familie Sousa. Sie planen, dass es so aussieht, als ob Elisa vor der Verantwortung geflüchtet ist und ihren Sohn zurückgelassen hat. Ein paar Tage nach Elisas Verschwinden finden Polizisten das Baby und übergeben es Elisas Familie. Die Polizei beginnt mit der fieberhaften Suche nach Elisa, weil sich alle fragen, wo ist sie und warum hat sie ihr Kind zurückgelassen?
Konnten sie sich wahrscheinlich schon denken.
Bruno hingegen geht weiterhin zum Fußballtraining. Er lässt lediglich von seinem Anwalt ausrichten, dass er betet, dass Elisa wieder auftaucht. Doch dem Verein Flamengo lassen die Geschehnisse nicht kalt. Sie streichen den Torhüter für das nächste Spiel aus dem Kader. Weil die, glaube ich, einfach schon merken, dass da was kommt und was passiert. Wenige Tage später dann die Gewissheit. Elisa ist tot. Brunos 17 Jahre alter Cousin erzählt der Polizei, der Torhüter sei bei dem Mord an Elisa anwesend gewesen. Zusätzlich gibt er ihnen genaue Details, wie der Auftragsmörder Bolo Elisa ermordet hat und danach ihre Leiche entsorgt hat. Der Jugendliche widerruft später jedoch seine Aussage und behauptet, er habe unter Drogen gestanden und die Polizisten hätten ihm Gewalt angedroht.
Ja klar, weil der ihm bestimmt gedroht hat, dass wenn er irgendwas erzählt, dass er ihn dann auch noch umbringt.
Ja, und zum Auftragsmörder willst du dich ja eigentlich anlegen.
Im Zweifelsfall eher weniger.
Aber die Ermittler gehen trotzdem davon aus, dass es die Wahrheit ist. Bruno bekommt Panik und taucht unter. Doch dann stellt er sich nach einigen Tagen der Polizei und bestreitet, irgendetwas mit dem Verschwinden von Lisa zu tun zu haben. Nach einigen Vernehmungen knickt er dann aber ein und gesteht den Ermittlern, bei der Ermordung dabei gewesen zu sein. Er habe jedoch niemanden dazu beauftragt, weder sich an der Tat beteiligt. Von Elisas Leiche fehlt trotz jeder Bemühung der Ermittler weiter jede Spur. Doch sie haben Indizien. Blut in Brunos Auto, Telefonmitschnitte, die Aussage seines Cousins und Brunos Eingeständnis, dass Elisa tot ist. Brasilien ist natürlich im Ausnahmezustand. Jede vermeintliche Information, jedes noch so kleine Puzzleteil, jede Spekulation wird in den Medien ausgeschlachtet. Jeder hat etwas dazu zu sagen. Auch Bruno nutzt die Medien für sich. Er füttert sie, weint im Gefängnis und spielt weiter das Unschuldslamm. Um Elisas Familie und ihren gemeinsamen Sohn macht er sich keine Gedanken. Sein größtes Problem ist seine Karriere. Die Hoffnung auf die WM 2014 kann er jetzt wohl begraben. Das ist das Einzige, was worum er weint und was er dazu sagt. Trotzdem wird Anklage gegen den Fußballer erhoben. 2010 kommt er in Untersuchungshaft. 2013 startet der Gerichtsprozess. Es ist ein Prozess ohne Leiche und mit vielen Indizien. Vor Gericht gibt Bruno zu, dass er bei der Tat dabei war. Jedoch bestreitet er auch dort, den Auftrag gegeben zu haben. Er sagt, ich habe akzeptiert, dass es passiert. Die Richterin glaubt Bruno kein Wort. Sie bescheinigt dem Torhüter eine verdrehte Persönlichkeit. Und auch die Geschworenen halten ihn für gewalttätig, kaltblütig und für eine hinterhältige Person, der einen teuflischen Mordplan ausgeheckt hat. Es stellt sich zudem heraus, dass auch Brunos Frau und 6 weitere Menschen von Brunos grausamen Plänen gewusst haben sollen. Er wird schließlich zu 22 Jahren Haft verurteilt. Das scheint das Aus für den Fußballer und seine Karriere zu sein. Sein gemeinsamer Sohn mit Elisa lebt bis heute bei Elisas Mutter, also seiner Großmutter. Anfang 2017 kommt Bruno nach nur 7 Jahren Gefängnis überraschend auf Bewährung frei. Der Fußballverein Boa Esporte, der in der 2. Liga spielt, verpflichtet den Elfmeterkiller. Es scheint das Comeback von Bruno zu sein. Jedoch geht ein Aufschrei durch Brasilien und die ganze Welt. Wie kann ein verurteilter Straftäter freigelassen werden und direkt wieder Fußball spielen? Es herrscht Entsetzen und Unverständnis, welche Folgen das nach sich zieht.
Ja gut, das geht auch gar nicht. Also nur weil er ein guter Fußballspieler ist und da irgendwie so viel Kohle hintersteckt, jemanden aus dem Gefängnis zu holen, das geht halt auch nicht.
Ne? Nee, und ich finde, das zeigt dir, was für eine große Lobby Fußball hat. Und es hat dann auch Folgen, denn der Verein verliert ganz, ganz viele Sponsoren. Doch Bruno berührt das überhaupt nicht. Also ihm stört der Aufschrei und die ganzen Reaktionen der Medien nicht. Er erklärt, es ist mir egal, was die Leute sagen. Den Mord an Elisa tut er als Fehler ab.
Ah ja, natürlich, klar. Fehler passiert uns halt allen mal, ne?
Mhm. Doch es bleibt nur bei 5 Spielen, in denen Bruno an seinem Comeback arbeiten kann. Der oberste Gerichtshof in Brasilien schickt Bruno wieder zurück ins Gefängnis. Der Richter, der Bruno freigelassen, also die Freilassung angeordnet hatte, steht mit seiner Meinung alleine da. Elisas Mutter ist erleichtert. Es war abstoßend, wie er da so lachend aus dem Gefängnis kam. Doch ihre Erleichterung hält nicht lange. Denn 2019 wird Bruno in den offenen Vollzug verlegt und im Sommer 2020 findet er einen neuen Verein in der 4. Liga, der Rio Branco FC. Doch auch dieses Mal löst die Verpflichtung Fassungslosigkeit und Entsetzen aus. Der Hauptsponsor zieht sich zurück. Doch der Präsident des Vereins hält an Bruno fest und kann die Reaktion nicht verstehen. Er erklärt in einem YouTube-Video: Nie hätte ich gedacht, dass die Verpflichtung von Keeper Bruno so einen Nachhalt in den sozialen Netzwerken haben würde. Also er sagt auch, ja, er hat ja jetzt seine Strafe abgesessen. Und seinen Vortrag endet er mit den biblischen Worten: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.
Aber er hat doch nicht die kompletten 22 Jahre abgesessen. Mhm. Also hat er seine Strafe nicht abgesessen. Nee.
Doch die Trainerin der Frauenmannschaft von dem Verein, wo Bruno verpflichtet worden ist, versteht die Entscheidung des Präsidenten überhaupt nicht. Und sie kündigt unmittelbar nach der Verpflichtung von Bruno und setzt damit ein Zeichen.
Ja, verstehe ich.
Auf Gerade als Frau, ne? Ja, genau. Auf Facebook schreibt sie dann noch dazu, genau das, was viele Brasilianer denken. In meinem Verständnis legitimiert diese Gelegenheit, die Torhüter Bruno erhält, Unwirksamkeit der Gesetze in unserem Land und sozialisiert die Strafverhalt für Frauenmorde weiter. Doch den Verein stand das nicht sonderlich zu interessieren. Sie stehen weiterhin hinter Bruno und er soll neuer Kapitän der Mannschaft werden.
Klar.
Doch wie soll jemand, der ein solch barbarisches Verbrechen begangen hat oder auch in Auftrag gegeben hat, es noch nicht mal bereut, eine Vorbildfunktion sein? Und das vor allem in einem Land, in dem mehr Frauen umgebracht werden als in allen anderen lateinamerikanischen Staaten. Bis heute fehlt von Elisas Leiche jede Spur.
Aber haben die denn dann vor Gericht zugegeben, dass er die an die Hunde verfüttert hat?
Das weiß ich nicht, das konnte ich jetzt nicht so rausfinden.
Okay. Aber muss ja, sonst würdest du ja nicht, hättest du ja nicht gewusst, dass die an die Rottweiler...
Genau, das hat der Cousin ja zugegeben. Es wurden auch viele, kamen auch ins Gefängnis und wurden verurteilt. Aber ich habe jetzt gedacht, okay, ich richte erstmal den Fokus auf den Fußballspieler, weil ich finde, das kann ja nicht sein. Nee. Nur weil der ja so gut Fußball spielt, so ein hohes Ansehen hat und anscheinend viel Geld reinbringt, dass der so, ich sag mal, so Sonderbehandlung kriegt.
Aber es ist so, wenn du Kohle hast, wie du gerade schon gesagt hast, Fußball, das ist so eine krasse Lobby und da kannst du dir wahrscheinlich mit Geld alles kaufen.
Mhm. Und das dann auch gesagt, vorher hat er ja schon viele Sachen gemacht oder ist mit den Gesetzen in Konflikt gekommen, wo immer gesagt hat, ja, das, ne?
Das wird in Deutschland nicht gehen.
Und so. Nee, und da ist jetzt wieder, der begeht einen Mord oder macht einen Auftragsmord. Er zeigt ja nicht mal Reue, dass er sagt, auch ihm tut das leid oder so, weil er kann ja trotzdem noch weitermachen.
Ja, und selbst wenn er gesagt hätte, dass es ihm leid tut, das war jetzt nicht, dass er irgendjemand bei einem Unfall, sage ich mal, aus Versehen umgebracht hat oder, ne, weißt du, was ich meine, dass er da irgendwie einen Unfall verursacht hat, sondern er war ja erstens dabei und zweitens hat er ja vermutlich den Mord in Auftrag gegeben. Also das ist ja nochmal ein kleiner Unterschied.
Mhm. Ich hatte das nämlich gelesen, ich fand das so krass, weil ich so dachte, natürlich bei uns in Deutschland würde das irgendwann wäre Schluss, da wäre das Maß dann voll. Aber ich finde, auch in Deutschland haben ja Profisportler oder gerade auch Fußballer immer noch ein anderes Standing als jetzt jeder Normale.
Aber vor allen Dingen ist das natürlich in Brasilien krass mit der Anzahl der Femizide. Ne? Also das gibt es ja bei uns in Deutschland gar nicht so krass. Und ich sag mal so, wenn sowas in Deutschland passiert, dann ist ja die Medienwirksamkeit schon relativ hoch. Und da ja gar nicht.
Also es sind das ja 3 Frauen am Tag ungefähr. Wenn du das mal überlegst.
Ja.
Und das ist für die genauso normal wie Fußball.
Krass. Ja, schrecklich. Aber solange da so ein Geld hintersteckt, hinter dieser Sportart, wird das auch weiterhin immer so gehen.
Ja, aber gerade in solchen Ländern finde ich es genau. Mhm. Ja,
krass, dann vielen Dank für deinen Fall.
Sehr gerne. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einmal in deinen Kleiderschrank, um noch eine kleine Aufmunterung vor dem nächsten Bier zu haben.
Ja, genau. Okay, bis gleich.
So, wir sind jetzt bei Jördes im Kleiderschrank und ich habe schon was gesehen, was ich raussuche. Wir hatten euch ja erzählt, dass wir zusammen in Berlin waren und da hat sich Jördes ja diesen geilen Samthosenanzug gekauft. Und ich liebe ihn, der ist einfach so geil und den können wir euch nicht länger vorenthalten. Deswegen würde ich den auswählen. Und jetzt noch einmal zur Beschreibung. Ich würde sogar sagen, die ist ein bisschen oversized, der Blazer, ne? Also es ist ein schwarzer Samtanzug. Der Blazer ist ein bisschen oversized und die Hose dazu hat auch so ein bisschen Schlag, also ein bisschen ausgestellt, ne?
Ja, genau, die ist mit Schlag. Das ist jetzt auch wieder total modern. Ich war erst nicht sicher, ob ich das tragen kann.
Doch, kannst du.
Ja, aber da war ich mir halt erst nicht sicher.
Wir waren ja mit Ali zusammen noch in Berlin und dann habt ihr gesagt, dass mir das eigentlich ganz gut steht. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, so vor Weihnachten und vor Silvester, gönne ich mir den einfach mal. Die Teile kann man ja auch so einzeln nochmal anziehen. Mhm. Ne? Also die Hose, das ist ja keine richtige Hose, das ist eher so wie so eine Leggings. Aber das kann man ja auch noch anders kombinieren, ganz entspannt. Und den Blazer halt, ja, Mia hat sich kurz im Hintergrund geschüttelt. Und den Blazer, den kann man ja auch zu allem anziehen. Und dann dachte ich mir so, ja, so immer als Anzug ist vielleicht auch ein bisschen too much. Aber wenn man die Teile einzeln auch noch anziehen kann, fand ich das eigentlich ganz cool.
Das stimmt, ja. Was ist denn eigentlich mit deinen Schuhen, mit deinen Docs?
Ja, ich habe sie eingelaufen. Sie sind wunderbar, es ist alles gut.
Perfekt.
Gott sei Dank. Gut.
Wie würdest du den kombinieren?
Ich hatte den jetzt einmal, wann hatte ich den denn an? Am zweiten Weihnachtstag. Und da hatte ich einfach so ein kürzeres Crop-Top darunter an, weil der ist halt übertrieben warm, ne? Durch dieses Cord. Der ist halt schon relativ dick. Und dann hatte ich einfach ein weißes Crop-Top hatte ich dazu an und dann mit Doc Martens. Okay. Wenn man die Teile einzeln kombiniert, ja gut, unter dem Blazer passt alles, egal ob Jeans, keine Ahnung, Bluse oder auch ein Oversized-Shirt oder sonst irgendwas, da kann man ja alles zu kombinieren. Und die Hose, da muss, glaube ich, ein relativ enges T-Shirt oder Top zu oder halt richtig, richtig entspannt mit einem Hoodie.
Oh ja.
Und dann kannst du ja auch alles Sneaker oder Stiefeletten. Man könnte wahrscheinlich theoretisch auch hohe Schuhe dazu anziehen, aber das ist ja nicht so mein Ding. Deswegen, also eigentlich ist das so ein Allrounder. Gerade die einzelnen Teile kann man ja eigentlich zu einem kombinieren.
Ja, sehr cool. Dann freuen wir uns auf jeden Fall auf die Bilder.
Ja.
Und damit sind wir jetzt auch wieder am Ende.
Genau.
Wir freuen uns auf über nächste Woche. Also auf das.
Genau, Thema. Und wir freuen uns auf konstruktive Kritik und auf Bewertungen. Ihr findet uns bei Instagram unter Mord im Kleiderschrank. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.